Vis-à-vis.
Tobias Rempe, Ihre erste Spielzeit nähert sich fast schon dem Finale mit dem großen Ereignis Josef Haydn am Wochenende. Haben Sie eigentlich alles geschafft, was Sie sich für das Jahr vorgenommen haben?
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, gerade auch jetzt ja aus der Elbphilharmonie zurückgekommen, wo das Konzert, das Orchester mit Johanna Malwitz gespielt hat, Mahler 5 und das dritte Beethoven-Klavierkonzert mit Alice Sarah Ott. Ein tolles Konzert, überhaupt diese ganze Tournee macht einen riesigen Spaß. Alle Konzerte ausverkauft, es kommen auch immer neue tolle Orte dazu. Also das macht wirklich großen Spaß und auch auf diese ganze erste Spielzeit gucke ich. Ja, zumindest auf das, was jetzt schon vorbei ist, ist ja wirklich, es kommt ja noch ein paar tolle Sachen mit großer Freude zurück. Ich bin ja toll aufgenommen worden, das Team ist großartig, mit dem Orchester macht es Spaß und insbesondere natürlich auch die Zusammenarbeit mit Johanna Malwitz.
Sie haben es schon gesagt, also das ist ein großes Team, das sind sehr viele Künstler mit Persönlichkeiten, es gibt eingeführte Reihen. Wo sollen wir denn als Zuhörende, als Zuschauende die Handschrift von Tobias Rempe entdecken?
Es gab ja in der Spielzeit auch ein paar Sachen, die jetzt insbesondere auch neu waren, wie zum Beispiel die neue Reihe Berlin Tracks, wo wir das, was klassische Kunstmusik sein kann, an den Rändern noch ein bisschen mehr erforscht haben. Also wir haben Berliner Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne gegeben, die in der Klassik wurzeln, aber Brückenschläge in andere Genres unternehmen. Das waren dann eine sehr vielfältige und auch mit einem sehr neuen Publikum verbundene Reihe. Hat uns ein bisschen Nerven gekostet, alle Konzerte waren viel später als üblich dann nachgefragt. Wir dachten immer wieder, diesmal könnte es schief gehen. Am Ende waren bisher alle Konzerte ausverkauft.
Das ist ja ein Phänomen. Früher konnte man sagen, naja, es gibt Abonnementreihen, die laufen von selber. Das Publikum kommt sowieso. Inzwischen sind ja alle sehr wählerisch geworden, gerade in einer Stadt wie Berlin. Wie kann denn programmlich, aber auch strukturell das Konzerthaus darauf antworten?
Ja, Berlin ist einfach eine unglaublich spannende und nach wie vor auch unheimlich reichhaltige und fast schon überbordende Kulturstadt. Unglaublich viele verschiedene Szenen. Das ist eigentlich für ein Haus wie das Konzerthaus und für ein Orchester wie das Konzerthausorchester eine riesige Chance. Also so möchte ich zumindest das auch verstehen, dass wir nicht nur uns an die Menschen dieser Stadt wenden und sie mit unserem Programm inspirieren, sondern uns auch inspirieren lassen von der Stadt und ihrer Vielfalt und ihrem großen Angebot. Das ist das, was wir bei diesen Reihen versuchen, in zahlreichen Zusammenarbeiten auch mit der freien Szene in Berlin. Das haben wir zum Beispiel beim Festival vom Anfangen auch gemacht, wo wir mit dem Konzerthausorchester, aber eben auch mit vielen Ensembles aus der Stadt ein Festival über drei Wochenenden über die Notwendigkeit und die Schwierigkeiten, aber auch von immer wieder neuen Anfängen veranstaltet haben. Ich glaube, dass genau in dieser Entwicklung, in dieser Dynamik und in dieser Vielfalt der Stadt eigentlich eine große Chance und Bereicherung auch für das liegt, was wir hier anbieten können.
Ist da die Richtung eher, die Stadt und ihre Impulse reinzuholen ins Konzerthaus oder gibt es auch diese Tendenz, rauszugehen?
Beides ist wichtig. Wir sollten auf jeden Fall auch noch mehr rausgehen und auch Kooperationen und Partnerinnen und Partner in Berlin, in den Stadtteilen und in diesen Szenen suchen, um auch immer wieder neue Dinge reinzuholen, um auch selber noch mehr zu verstehen und zu wissen, was in dieser Stadt vor sich geht und wie wir Menschen erreichen, inspirieren, emotional bewegen können.
Auch deren, ich sag mal, ästhetische Kompetenz abholen, abrufen. Denn es ist ja nicht so, dass nur diejenigen urteilsfähig sind, die ungeheuer viel von Musik verstehen, sondern viele andere auch. Sie haben beispielsweise in dieser Saison mit Charlie Hübner, dem Schauspieler, eine Sache gestartet, bei der es darum ging, dass jemand, der sagt, ich bin nicht der Experte, aber ich bin jemand, der ist davon ungeheuer angefixt, diese Dinge weitererzählt. Merken Sie, dass das Interesse oder auch das Bedürfnis, darüber zu sprechen, beim Publikum wächst?
Ich bin mir sicher und ich bin auch überzeugt, dass man in allererster Linie ja zuerst mit dem Herzen hört. Klassik ist großartig, kann jeden Menschen voraussetzungsfrei erreichen, bewegen, begeistern und bietet aber gleichzeitig auch immer die Chance, natürlich unendlich viel nochmal in der Tiefe zu erfahren und sich immer wieder mit den Dingen zu beschäftigen und auch aus der Perspektive einer ganz großen Erfahrung, auch von viel Wissen, sich dieser Musik zu nähern, was dann noch weitere Horizonte erschließt. Das ist ja alles möglich. Aber zuallererst steht erstmal das Hören mit dem Herzen. Und das ist eben auch genau das, was wir verdeutlichen wollen in so einem Angebot wie Herz über Kopf, den Salon, den Sie angesprochen haben mit Charlie Hübner. Wenn jemand, der mit einer großen Liebe zu dieser Musik kommt und eloquent ist und auch sich gut ausdrücken kann, aber nicht aus einer Fachperspektive spricht, das lädt ja alle ein, ihre eigene Begeisterung auch eine Sprache zu geben. Ich glaube, gerade in der Klassik gibt es viele Hürden noch für Menschen, auch emotional anzudocken, wenn sie denken, naja, ich kenne mich ja nicht aus. Ich verstehe ja davon nichts. Und dann ist eigentlich ein Hindernis, sich dem wirklich zu öffnen, aus einer Perspektive, man müsse eigentlich erst so etwas wie eine Aufnahmeprüfung machen, um überhaupt in so ein Konzert zu gehen. Das ist aber nicht der Fall. Jeder ist hier willkommen, jeder kann kommen und jeder kann sich dieser Musik nähern und seine eigene Erfahrung aufbauen.
Wenn wir über Kooperationen sprechen wir natürlich auch über die Frage, was kann aus anderen Wissenschaften, aus anderen Künsten, aus anderen gesellschaftlichen Debatten heraus hineingeholt werden in das Programm des Konzerthauses. Wir sind hier am Gendarmenmarkt, da ist einerseits die Hochschule für Musik Hans Eisler, da ist andererseits Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, da sind also schon viele Institutionen, die auch zum Teil was ganz anderes machen als das Konzerthaus.
Wir haben sowieso schon immer und lange Kooperationen auch mit der Hochschule Hans Eisler. Wir sprechen natürlich auch mit allen anderen Anrainern hier am Gendarmenmarkt und ich glaube, es wird immer wieder auch Möglichkeiten geben, Zusammenarbeiten zu entwickeln. Ich glaube, dass die Möglichkeiten dort eigentlich unbegrenzt sind, auch immer wieder Kontexte zu entwickeln, in denen Musik auch aus der eigentlich abstrakten Form, in der sie uns zunächst einmal bewegt und begeistert, auch in Kontexte hineinfinden kann, die uns im Leben Orientierung bieten, die uns einladen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, mit dem, was war und was vielleicht kommt. Oder gerade auch eine Musik wie der zentrale Kanon der klassischen Musik, der so viel auch von Europa erzählt insbesondere. Und eigentlich alle, wenn man sich überlegt, dass alle unsere Debatten, die wir gerade führen, im Kern irgendwie auch sehr europäische Debatten sind und mit der Ausbreitung Europas um die Welt oder auch mit den Errungenschaften Europas, die wir verteidigen wollen, die Aufklärung, die Demokratie etc. zu tun haben, dann ist man auf dem Gebiet der Klassik ja auch schon genau da, wo es eigentlich unbedingt sehr, sehr aktuell und sehr zeitgenössisch werden kann.
Mhm. Wo es auch vielleicht manchmal wehtut, weil es auch so eine Vorstellung gibt, wir Europäer haben alles viel besser gewusst als all die anderen, schon angefangen bei der Mehrstimmigkeit. Also auch da gibt es Debatten, die heute gesellschaftlich passieren, auf die wir antworten können. Zum Beispiel, wenn man so ein Jubiläum hat wie Ludwig van Beethoven nächstes Jahr, die man ja sowieso immer spielt.
Absolut, das ist ja total interessant. Also weil natürlich auch, glaube ich, die Art und Weise, wie wir im Konzertsaal sitzen und uns mit unserer Musikgeschichte auseinandersetzen, kann ja viele verschiedene Formen annehmen. Genau die Sie gerade beschrieben haben, dass man sich der eigenen Großartigkeit rückvergewissert. Das ist eine nicht mal mehr so unverbreitete für viele Jahre gewesen, glaube ich, auch im klassischen Konzertsaal. Gleichzeitig kann man sich natürlich auch mit dem auseinandersetzen, was in dieser Geschichte auch an Herrschaftsansprüchen, die heute auch dann in Frage stehen und aufgearbeitet werden, eben auch mittransportiert.
Was ist denn schwierig hier am Konzerthaus umzusetzen?
Ich komme ja von einem wesentlich kleineren Ensemble, von einer wesentlich mehr unternehmerisch gebauten Organisation. Da waren Dinge natürlich schneller. Also hier sind die Hebel größer, hier ist es auch genau deswegen so unglaublich interessant, weil dieses Haus auf diese wunderbare Art und Weise mit so vielen Menschen verbunden ist, weil es so eine Geschichte hat in dieser Stadt. Das heißt, die Hebel sind größer, das Feld, mit dem man sich befasst, ist unendlich interessant, so kommt es mir vor. Und das Tempo ist eines, an das ich mich manchmal noch gewöhnen muss. Es geht, manche Sachen dauern ein bisschen länger.
Nun muss ja der Intendant des Konzerthauses eigentlich ständig im Konzerthaus sein, um die Veranstaltungen auch nicht nur zu gutieren, sondern auch zu überprüfen, was funktioniert wie. Aber angenommen, Sie hätten noch ein paar Abende frei in Berlin, wo würden Sie hingehen gerne?
Das ist... Also ich kann unmöglich jetzt irgendwelche einzelnen anderen Anbieterinstitutionen raussuchen. Ich bin natürlich sehr gerne und viel auch in der freien Szene unterwegs. Ich gehe aber auch wahnsinnig gerne ins Theater in Berlin. Und natürlich geht der Besuch von anderen Orchesterkonzerten weit über die Pflicht der Konkurrenzbeobachtung hinaus, um es mal so zu sagen.
Als Sie gekommen sind vor einem Jahr, stand Berlin kulturpolitisch in Flammen, wenn man es so sagen will. Dann sah es so aus, als würde sich etwas beruhigen. Es bleibt aber eine Daueraufgabe. Wie gefährdet ist eine Institution wie das Konzerthaus? Wie gefährdet ist die Kulturlandschaft in Berlin nach wie vor und wie sehr wird das auch verstanden?
Also Das ist eine große Frage und da geht es sicherlich nicht alleine um das Konzerthaus, sondern da geht es tatsächlich einfach um Berlin als eine Kulturmetropole, auf die letztendlich die ganze Welt guckt, als eine Stadt, die sehr, sehr stark von einer unglaublichen Vielfalt und einem unglaublichen Reichtum an kulturellen Aktivitäten getragen ist. Es ist auch, passt auch wunderbar zusammen, weil es auch eine Stadt ist, die auch historisch einfach wahnsinnig viel erlebt hat und für vieles, vieles, vieles steht, womit man sich, um die Welt zu verstehen oder zu verarbeiten und auch beschäftigen kann. Und das ist ja genau auch eine originäre Aufgabe oder auch ein Drang im Produzieren von Kunst und Kultur oder auch in der Auseinandersetzung damit. Insofern, es ist etwas, worauf wir aufpassen müssen, worauf, glaube ich, diese Stadt aufpassen muss. Da stand gerade in der Debatte in den letzten Jahren, schienen da Dinge in Frage zu stehen, die einen wirklich kalt in die Glieder fahren und die einen sehr, sehr besorgt machen. Und ich kann trotz aller Schwierigkeiten, die ja auch nicht wegzudiskutieren sind, vor der diese Stadt dann auch haushalterisch und in der ganzen Situation steht, nur hoffen, dass wir gemeinsam Lösungen finden, dass hier nichts kaputt geht und wir nicht große Fehler machen. Wir müssen auf Berlin als Stadt von Kunst und Kultur, insbesondere auch von Musik, aufpassen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.